Wir sind Schuhkurier. Aktuell, relevant, meinungsstark. Heute mit Christopher Masterlesch.
Für die 11. Folge des Schuhkurier Podcasts haben wir uns eine größere Runde zusammengestellt. Ich, Christopher Masterlesch, rede zusammen mit Schuhkurier-Chefredakteurin Petra Steinke mit einigen Gästen über das Thema Logistik. Wir haben zu Gast Julius Wegmann, Head of Viehgenau.
Hi.
Und zwei Vertreter vom Babymöbelhersteller Swing to Sleep. Das sind einmal Geschäftsführer Mike Schwede und Patrick Blaschke. Und euch wollte ich direkt mal fragen, was genau macht ihr denn für Produkte und was ist da eure Herausforderung, wenn es um die Logistik geht?
Ja, moin moin, erstmal aus dem hohen Norden. Wir stellen automatische Federwiegen her für Babys mit Einschlaf- und Durchschlafstörungen, sogenannte Schreibabys. Das war jedenfalls mal die originäre Zielgruppe. Mittlerweile ist es aber eher so, dass es zu den Top 5 der Must-Haves im Babybereich gehört. Und wir sind halt in-house gestartet, haben den gesamten Versand halt selber abgebildet, sind halt von klein auf an gewachsen. Und irgendwann wurde das Volumen halt immer größer, sodass eine Entscheidung notwendig war. Also entweder ziehen wir um mit den Räumlichkeiten, weil mehr Mieten war doof oder ging hier oben nicht im Norden, da wo wir sitzen. Oder halt auslagern. Das waren die beiden Optionen, die uns dann nur noch zur Verfügung standen.
Wie würdet ihr die Herausforderungen beschreiben? Also ihr habt an irgendeinem Punkt gesagt, dann doch lieber auslagern und euch dann also gekümmert um einen Dienstleister, der unter Umständen im Bereich Logistik unterstützen kann. Wie muss man sich das vorstellen? Habt ihr euch da eine To-Do-Liste gemacht oder überlegt, was sind die wichtigsten Punkte, die bearbeitet werden müssen? Wie geht man denn da vor?
Also de facto ist der ganze Prozess schon 2 Jahre vorgestartet. Also die Idee, das zu machen, ist ganz, ganz früh oder wie gesagt 2020 angefangen zu reifen und hat auch nach sich gezogen, dass man einige Dienstleister aufgesucht hat, sich die Möglichkeiten angeschaut hat. Ich habe tatsächlich auch noch Bonitätsprüfungen gemacht, um zu sehen, ich meine, meine Ware geht da rein und wollte halt auch wissen, dass die Ware eventuell auch in einem halben Jahr noch zur Verfügung steht. Wir sind immerhin in dieser merkwürdigen Corona-Zeit derzeitig gewesen und das ist halt auch einmal meiner Lieferanten passiert, dass halt der Lieferant insolvent gegangen ist und hat dann dazu geführt, dass die Ware erstmal weg war und der Shop für über einen Monat dicht war oder 2 Monate sogar nicht lieferfähig waren. Und ja, das sind halt Dinge, die ich dann noch mit eingepflegt habe. Und ich denke, sag mal, der Prozess, als es dann nachher spitzer wurde, da war Patrick mehr involviert mit einem Team. Ich glaube, da kann er auch mehr zu sagen.
Ja, also in der heutigen Zeit, gerade in dem extrem wachsenden E-Commerce-Geschäft, korrespondiert und wachsen auch damit die Fulfillment-Dienstleister aus dem Boden. So war die Auswahl sehr mannigfaltig von den möglichen Kandidaten, mit denen wir zusammenarbeiten konnten. Und natürlich ist ein kaufmännischer Aspekt ein großes Momentum, wo wir drauf schauen, Mensch, passt das zueinander und es ist für uns auch sinnvoll, das so zu tun. Aber natürlich auch andere weiche Faktoren wie das Thema Kommunikation, wie schnell kann man jemanden erreichen. Jetzt ist es einfach. Wir gehen 2 Stockwerke nach unten, stehen im Lager und sehen, was ist drin, was können wir machen. Man kann auch mal schnell auf gewisse Dinge eingreifen. Und ja, das haben wir uns natürlich erhofft, auch mit einem Fulfillment-Dienstleister da eine gewisse Flexibilität zu bekommen, eine enge Bindung zu bekommen. Das ist halt ein Stück weit ein verlängerter Arm unseres Unternehmens. Das muss man ganz klar sagen. Und ja, die Suche mit einigen gesprochen und auch ziemlich schnell festgestellt, auch wenn vielleicht bei dem einen oder anderen auch man versucht hat, uns preislich zu locken, wenn man dann doch mal etwas näher ins Detail geht und mal tiefer eintaucht, dann sieht man doch den einen oder anderen Pferdefuß, wo man sagt, das lassen wir dann doch lieber.
Ja, man darf nicht vergessen, es gibt ja Dienstleister, die sind spezialisiert, sind auch sehr günstig teilweise, weil sie mit, ich weiß gar nicht, wer es heißt, Roboterzellen, der Julius weiß das vielleicht, wer es heißt, Roboterzellen, keine Ahnung.
Autostore vielleicht.
Autostore, so war der Fachbegriff, genau. Und ja, da passt unsere Ware dann aber halt leider gar nicht rein. Also vielen solcher Unternehmen dann schon raus. Und für mich war halt auch wichtig, also ich persönlich mag es halt, wir sind ein Familienunternehmen. Die Firma Fiege ist ein Familienunternehmen. Man hat dort direkte Ansprechpartner. Und für uns war auch wichtig, dass wenn ich so Ad-Hoc-Entscheidungen habe oder wir echt, also ich kann halt nicht warten. Wenn ich irgendwo was habe und das klemmt, dann will ich jetzt eine Antwort und nicht in 20 Minuten oder noch eine Nacht überschlafen, das macht mich wahnsinnig. Und das war halt für mich, für meine Persönlichkeitsstruktur halt auch eine tatsächlich wichtige Entscheidung mit. Und ich bin jetzt im Nachhinein auch froh, dass wir das genauso gemacht haben.
Also war ich denn von Anfang an klar, dass ihr euch einen externen Dienstleister sucht? Weil wenn ihr sagt, dass ihr da auch andere Mitbewerber hattet, die da Probleme mit hatten, hattet ihr da irgendwie Angst davor oder war es eigentlich alternativlos, sich da Hilfe zu holen?
Alternativlos war es sicherlich nicht. Aber wenn man sich der heutigen Zeit stellen möchte und auch muss und auch den Erwartungen, die es heute gibt, gerecht werden möchte, ist es für mich ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr möglich gewesen, weil ich einfach zu viel Zeit verloren habe oder allgemein das Team, um uns weiter auf die Kernkompetenzen zu konzentrieren, welche nun mal ganz klar sich in den Vertrieb, Verkauf, Marketing und dergleichen handeln. Und ab einer gewissen Größe unterhält man sich halt auch über WMS-Systeme und dergleichen. Und über geschultes Personal, über Fluchtwege, über Sanitärräume, das ist ja alles ein riesengroßer Rattenschwanz, der sich dann nachher hintenrum mit abbildet. Und also, um die Frage zu beantworten, für mich war es tatsächlich irgendwann optionslos. Also entweder wir bleiben so in der Größe, wo wir jetzt sind und schaffen nicht den nächsten Schritt und den nächsten Sprung, oder man wagt den Schritt. Das waren nachher nur noch die beiden Möglichkeiten.
Es ist so ein Stück weit, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und wir sind im Kern mit dem, was wir tun und können, keine Logistiker. Genau. Das muss man einfach mal so sagen.
Patrick, du hast eben eine schöne Vokabel verwendet. Du hast von Pferdefüßen gesprochen. Da würde ich noch mal gerne nachhaken wollen. Das hast du so ein bisschen verklausuliert. Also was sind denn so Pferdefüße, die euch da in den Gesprächen mit potenziellen Dienstleistern so begegnet sind? Damit man auch andere vielleicht ein bisschen sensibilisieren kann, worauf sie achten sollten.
Ich denke, ich werde da zu kurz was sagen, aber ich denke, da kann Julius sicherlich auch gleich noch ein, zwei Dinge zu sagen, weil es geht auch um das Gerüst, was man einem vorgibt. Ja, also zum einen sind es ja erstmal in allererster Linie versuchen Mitbewerber, sich über den Preis zu definieren. Und dann kriegt man Indikationen und was denn so möglich ist. Aber wenn man tiefer dann einsteigt in die Materie, wo dann hier nochmal extra Gebühren und nochmal extra To-Dos und überhaupt uns anzubinden, die Möglichkeiten zu erstellen, ein Unternehmen mit seiner bestehenden Struktur, also auch den Programmen, die bei uns im Hintergrund laufen, das dann auch mit dem Fulfillment-Dienstleister zu verbinden, das will ja auch alles gestemmt werden, so.
Und wie gesagt, für mich ganz wichtig, es gibt ja wirklich viele, es gibt da ja auch Makler und ach, was das nicht alles in dieser Welt gibt, wenn man in der Welt erst unterwegs ist. Aber es gibt so viele Firmen, die sind halt eine GbR, die sind nur, fungieren als Schnittstelle, als Dienstleister und dergleichen. Und ich möchte mal bezweifeln, zumindest aus den Gesprächen, die ich mit einem Unternehmer geführt habe, dass man seine Ware in die Hände von solchen Unternehmen gibt, wo einfach auch gar keine Substanz vorhanden ist. Also man unterhält sich ja schon über sechsstellige Beträge, die unter Umständen dann ausgelagert werden. Also es ist ja auch ein Unterschied, ob man als Startup vom Beginn an das gleich macht, den Schritt, oder man macht den Schritt im laufenden Prozess, ja, wo dann selber eigenes Lager aufgebaut ist und dergleichen. Da gehört doch schon ein ganzer Schwung dazu.
Ich sage gerne auch noch was dazu, ein bisschen meine Branche schützen und dann auch gerne den Bogen viel genau schlagen. Ich kann das total verstehen, was der Patrick sagt, dass Logistikangebote häufig undurchsichtig sind und häufig mit irgendwelchen Pferdefüßen aufwarten. Das kommt in der Kontraktlogistik, ist das so ein bisschen dem Geschäft geschuldet. Da kommt ja auch Fiege her mit großen Kontraktlogistikaufträgen, mit Großkunden, ganz individuelle Prozesse aufzusetzen. Und überall da, wo man extrem individuell wird für einen Kunden, sprechen wir über lange Laufzeiten, über Setup-Kosten und so weiter und dann aber wirklich über das, was der Kunde bestellt. Und wenn man das vorher nicht genau weiß, dann muss man im Zweifel mit Risikofaktoren oder mit sehr vielen Weichmachern leben. Das, was wir bei Fiege genau ins Leben gerufen haben, vor über einem Jahr, ist eben genau ein Plug-and-Play-Format für Logistik, was vordefiniert ist, womit wir zu Kunden gehen können und sagen können, das sind unsere Prozesse, das sind unsere Schnittstellen, die bestehen auch schon, die laufen auch schon, deswegen musst du keine Setup-Gebühren bezahlen. Und wenn diese Prozesse für dich passen, dann kann ich dir auch heute einen Preis nennen und dann gibt es auch eigentlich kein Wenn und Aber. Wenn wir haben ein ganz klares Preis- und Leistungsverzeichnis, da drin steht, was zum Beispiel im Wareneingang eine Vollpalette in der Einlagerung kostet. Da steht natürlich auch dran, was dafür gegeben sein muss. Also eine Vollpalette muss für uns auch ersichtlich sein als Vollpalette. Wenn wir überhaupt nicht herausfinden können, was da drin ist, müssen wir im Zweifel aufmachen, dann wird der Prozess teurer. Und so haben wir es eben mit viel genau, möchten wir genau die Zielgruppe ansprechen, die auch Swing to Sleep hier vertritt, nämlich Unternehmen, die schon die ersten Wachstumsschritte gemacht haben. Also wir arbeiten auch mit Startups zusammen, aber eben auch mit Mittelständlern zusammen, die die ersten Wachstumsschritte gemacht haben und die sich damit der Frage beschäftigen, möchte ich auslagern oder möchte ich es weitermachen? Und um da ein verlässlicher Partner zu sein und auch nicht zu viel Komplexität an den Kunden zu geben und zu sagen, naja, definier mir erstmal alles genau, wie du es haben möchtest und dann zahl auch die ganze Implementierung, haben wir eben mit diesem Plug-and-Play-Ansatz da eine Vorinvestition gemacht, das System hingestellt, die Prozesse vordefiniert und suchen uns jetzt eben Kunden, die sagen, das passt genau zu dem, was ich brauche. Und ich meine, für ein normales E-Commerce-Geschäft sind ja die Prozesse auch sehr ähnlich. Da sind ja jetzt, kommt ja jetzt nicht jeden Tag irgendwie eine neue Erfindung um die Ecke. Und genau, damit sind wir dann hoffentlich sehr transparent, was die Kosten angeht und können sehr klar schon eigentlich im ersten Gespräch sagen, was die Auslagerung der Logistik mit uns kosten wird unter den Rahmenbedingungen, die wir halt geben.
Das ist ein bisschen so, als würdet ihr so ein bisschen den Prozess umdrehen, Julius, dass ihr sagt, ihr habt schon die Expertise, ihr wisst ungefähr, was die Leute brauchen werden an diesem Schritt in der Entwicklung vom Wachstum und von dem Unternehmen und dass ihr denen quasi sagt, was sie brauchen und nicht die Leute, die vielleicht gerade anfangen, in die Pflicht zu nehmen, sich da was zusammen zu buchen, zusammen zu klicken.
Ja, absolut. Also ne, da kommen wir her und Fiege ist seit über 25 Jahren im Bereich E-Commerce Fulfillment tätig, ist auch einer der führenden Dienstleister für eben große Kunden, für echte Kontraktlogistikgeschäfte. Und damit haben wir sehr viel Erfahrung gemacht, für verschiedenste Mandanten Systeme aufzusetzen, immer individuell, immer mit langfristigen Verträgen verbunden. Und wir konnten aber mit diesem Vorlauf, den das dann natürlich braucht, das alles aufzusetzen, die Schnittstellen neu aufzusetzen, die Prozesse zu definieren, so ein Projekt durchzusteuern, braucht es sehr viel Know-how oder auch Kapazitäten beim Kunden, aber auch bei uns. Das limitiert dann auch die Projekte, die man umsetzen kann. Damit wird man automatisch nur noch Großprojekte umsetzen. Und wir haben aber auch gerade während Corona natürlich gemerkt, dass es eben auch Kunden gibt, die vielleicht noch nicht 1 Million Aufträge im Jahr machen, die aber schon diese Schwungmasse erreichen, wo sie sich die Frage stellen, mache ich das weiterhin in meiner eigenen Halle oder eben überfordern mich oder bremsen mich die Anforderungen, die das auch alles an mich stellt, die Mike und Patrick ja gerade genannt haben, bremsen die mich eigentlich in dem, was ich eigentlich tun möchte, nämlich mein Produkt zu entwickeln und mein Wachstum zu gestalten. Und an wen richte ich mich dann? Und diesen Kunden haben wir bis vor 2 Jahren leider immer absagen müssen in der Regel, dass wir gesagt haben, ihr seid noch nicht so groß, dass es sich auch für euch und für uns lohnt, hier in ein langfristiges Setup reinzugehen. Und heute haben wir dann eben gesagt, wir nehmen uns die Best Practices, die wir haben, wir nehmen bestehende Systeme, nehmen uns einmal die Zeit, um das alles aufzusetzen, um es multimandantenfähig zu machen. Und dann stehen wir eben da und haben ein wirklich durchdefiniertes Produkt, mit dem wir sagen können, ihr könnt starten in kurzer Zeit, ohne Setup-Kosten, ohne Vertragslaufzeit und so ein bisschen den Netflix oder den Shopify-Gedanken fahren.
Das heißt also im Grunde genommen, wenn du sagst, bis vor 2 Jahren hatten wir dieses, ja, großdimensionale Angebot. An irgendeinem Punkt habt ihr festgestellt, es gibt einen Bedarf, den wir übererfüllen würden. Unser System ist dafür zu groß und zu komplex und deswegen bieten wir was anderes an. Kann man sich das so vorstellen?
Genau. Also der Impuls kam tatsächlich bei uns aus der IT-Abteilung, die erstmal gesagt hat, auch für die Großmandanten machen wir eigentlich immer 90% das Gleiche, aber wir setzen es immer wieder neu auf. Die letzten 10% ist dann das Feintuning. Und da war die Idee, sollen wir nicht mal schon mal für die 90% eine Blaupause bauen, die wir immer wieder neu anwenden können. Und auf der Basis, dann mit dieser Blaupause in der Hand, haben wir gesagt, naja, und reicht nicht auch diese Blaupause, die 90% von sehr komplexen Geschäften abwickelt, war da meine Hypothese, die sollte eigentlich 100% der normalen E-Commerce-Kunden auch abdecken können. Und dann brauchst du natürlich für ein System noch eine Art Produktlayer, wo du sagst, wir müssen dem Kind einen Namen geben, mit viel genau. Also ein bisschen Abgrenzung zu dem hochindividuellen Kontraktlogistikgeschäft von Fiege zu sagen, mit Fiege Now haben wir eine Plug-and-Play-Lösung. Da kannst du dir nicht alles wünschen und das grüne Paket haben, aber du kriegst eine sehr performante Logistik zu sehr guten Konditionen und mit einer hohen Flexibilität und kannst eben, das ist dann, glaube ich, ein Vorteil, den wir bieten können, den Mike gerade genannt hat, bieten den Kunden die Möglichkeit zu einem sehr großen, gestandenen, wir werden nächstes Jahr 150 Jahre alt, einem sehr soliden Familienunternehmen reinzukommen in die eigene Infrastruktur und mit diesem Dienstleister zu wachsen.
Du meintest gerade, dass eben früher Fiege zu groß war, sage ich mal, für kleinere Kunden. Was müssen denn Kunden jetzt mitnehmen, um groß genug zu sein für Fiege Now?
Wir haben grundsätzlich keine Mindestmenge. Deswegen, also wir sprechen mit allen Kunden. Wir haben natürlich also ein Startup, das sich meldet und oder auch ein Unternehmen, was schon sehr lange dabei ist, was aber im E-Commerce, ich weiß nicht, 100 Aufträge im Monat macht und das auch schon seit Jahren und gar keine Wachstumsstory dahinter hat. Da würde ich immer sagen, bei 100 Aufträgen im Monat, das sind 5 Pakete am Tag. Da würde ich dir fast empfehlen, mach's lieber selber, dann hast du da einen Zugriff drauf und für die paar Pakete lohnt sich fast nicht mit Dienstleistersteuerung und für uns lohnt sich fast nicht, die Rechnung zu schreiben sozusagen. Deswegen suchen wir schon Kunden, die irgendwo so zwischen 500 und 5000 Aufträgen im Monat machen oder eben mehr und dahinter auch gerne eine Wachstumsgeschichte haben. Das finde ich spannend. Und wir arbeiten auch mit Startups zusammen, die wirklich bei der Menge Null starten, weil für mich sind die Wachstumsgeschichten spannend. Und wie bei Swing to Sleep, die eben sagen, wir haben jetzt schon ein bestehendes Ordervolumen, aber wir wollen weiter wachsen. Und das sind auch dann genau die Kunden, wo wir, glaube ich, als Fiege Mehrwert leisten können, nämlich die bei uns möglichst einfach ins Portfolio reinzuholen, sie bei uns in die Systeme zu integrieren. Und wenn Swing to Sleep in 1, 2, 3 Jahren vielleicht auch eine Größe erreicht hat, wo wir sagen, mit Größe und mit Wachstum und mit verschiedensten Ländern wachsen ja in der Regel auch Anforderungen der Kunden. An irgendeinem Punkt werden Mike und Patrick vielleicht sagen, das Plug-and-Play-Produkt jetzt mit seinem Rahmen passt vielleicht nicht mehr. Ich habe zu viele Einzelanforderungen, die ich gerne bei Fiege platzieren würde. Und an dem Punkt können wir dann sagen, dann hieven wir dich jetzt rüber in eine Individual-Setup und dann bleibst du in der Fiege-Welt. Idealerweise bleibst du sogar beim Standort. Wir ziehen dich quasi nur systemisch einmal um und dann können wir dir die Welt genauso machen, wie du willst. Und das ist eigentlich so das Spannende, worauf wir hinarbeiten, dass wir Unternehmen gewinnen in einer möglichst frühen Phase, damit wir sie möglichst früh mit an die Hand nehmen können. Hilft ja auch häufig dann den Unternehmen schon frühzeitig zu erfahren, wie man zum Beispiel seine Lieferanten gut steuert, dass die Anlieferung dann möglichst logistikfreundlich ankommt, weil es dann hinten raus Kosten spart und so weiter. Und genau, das ist so der Plan. Aber wir haben keine Mindestmengen.
Ist das denn schon mal, dass Leute von Fiege Now zu Fiege gewechselt sind oder ist es dann noch zu früh?
Das ist tatsächlich noch zu früh, um ehrlich zu sein.
Patrick und Mike, ich würde euch gerne nochmal fragen, also in der Findungsphase, in der ihr euch mit verschiedenen Anbietern beschäftigt habt, also an irgendeinem Punkt seid ihr auf Fiege bzw. Fiege Now gestoßen. Was war denn da für euch die Initialzündung, dass ihr sagt, das ist jetzt der Partner, den wir uns eigentlich gewünscht haben? Oder was war der Moment, wo ihr gesagt habt, ja, das haut jetzt hier hin, mit denen können wir es weiter vorantreiben?
Also tatsächlich wollte ich mich für einen anderen Dienstleister entscheiden. Und dann war ich auf einem, ich glaube, vom Händlerbund in Hamburg. Das ist richtig, Julius, damals, glaube ich, da habe ich mir einen Vortrag von Julius angehört und habe gedacht, oh mein Gott, der versteht mich. Ja, so, das war schon im Vortrag so. Und dann hat er nach dem Vortrag noch kurz Zeit gehabt für mich. Und dann habe ich ihm ein paar Fragen gestellt und er konnte alles so beantworten, wie ich es mir vorgestellt habe. Und habe gedacht, das ist Jackpot. Also habe ich gedacht, so, das ist mein Partner. Also das war da schon klar. Gut, die Preise passen noch nicht ganz, aber das steht am anderen Blatt. Aber also, er hat mich einfach verstanden. So, ja, und er kannte meine Pain Points, er hatte dafür Lösungen. Und das war dann einfach, ja, der Tag hat sich gelohnt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Zusammenhang haben wir auch bei hiesigen Logistikunternehmen in unserer Region angefragt, also sind dann proaktiv auch auf die zugegangen, wo wir wissen, dass sie spezialisiert sind auf Logistik, auf Spedition etc. Da muss ich einfach den Ball von Mike aufnehmen. Die haben teilweise meine Fragen nicht verstanden. Ja. Also die hätten das mit Sicherheit vielleicht auch sehr gerne gemacht, aber die konnten uns gar nicht helfen, weil sie das Produkt, unsere Idee, was wir brauchen, welche Anforderungen wir stellen, A, nicht verstanden und B, auch nicht umsetzen können.
Genau. Da hilft uns natürlich einmal die langjährige Erfahrung in der E-Commerce-Logistik, die wir haben und auch, dass wir bestimmte Themen eben vordefiniert haben, dass ich eben wenn der Mike mir eine Frage gestellt hat, ich weiß ja, was mein Produkt gerade kann. Und dann kann man auch offen sagen, was wir gerade nicht können, woran wir arbeiten. Wir wollen uns ja auch kontinuierlich weiter verbessern, aber damit können wir klare Aussagen geben und nicht irgendwie so wischiwaschi sagen, naja, könnte vielleicht gehen, wenn man das mal überlegt und irgendwann, sondern ich kann dir heute sagen, was wir heute können und ich kann dir heute sagen, was auf der Roadmap steht und ich kann dir aber auch sagen, was wir nicht können. Und das ist, glaube ich, dann eine valide Aussage für einen potenziellen Kunden. Dazu noch das Ganze aus meiner Sicht vielleicht, um das abzuschließen, ganz spannend, weil der Mike eigentlich mir das Feedback am Anfang genau das gegeben hat, was ich in den ersten anderthalb Jahren, mit dem wir bei Mitfi genau am Start sind, häufig bekommen habe und das gegen das wir kämpfen mit vielen Formaten. Das Erste, was Mike sagte, ich wusste gar nicht, dass Fiege E-Commerce macht. Ich dachte immer, Fiege wäre vor allem eher Spediteur. Dazu kann ich sagen, ja, wir haben unsere eigene Flotte an LKWs und Co. ist sehr, sehr gering. Ich glaube, wir haben mehr Lagerhallen als LKWs. So, um das ins Verhältnis zu setzen. Und wir sind einer der führenden E-Commerce-Logistikdienstleister in Europa. Wir machen über 600 Millionen Euro Umsatz mit E-Commerce-Logistik in Europa und da arbeiten wir führende Brands. Das Zweite, wenn ich dann Kunden treffe, die schon mal sagen, ja, Fiege Fulfillment habe ich schon gehört, ihr macht das ja für alle Möglichen, dann ist immer die zweite Antwort, ich habe mich aber nicht getraut, bei euch anzurufen, weil ihr arbeitet ja nur für Große. Das ist dann eben auch das, was wir jetzt versuchen, mit Fiege genau aufzubrechen. Deswegen eben auch dieser eigene Name und eine eigene Vermarktung, zu sagen, doch, also ihr kommt zu dem großen Fiege, der ganz viel Erfahrung hat, der euch ganz viel helfen kann, der euch helfen kann zu skalieren. Aber ihr seid hier nicht der letzte Kunde unter vielen, sondern wir haben ein Programm geschaffen, auch mit einer digitalen Kundenplattform, wo wir auch unseren Kunden möglichst viel Transparenz und so weiter selber zur Verfügung geben. Also was Live-Bestände, Live-Performance im Lager und so angeht, den Kunden das alles selber zur Verfügung zu stellen, dass sie sich ganz viel selber helfen können. Und da, wo es Fragen gibt, dann eben natürlich für die da zu sein, mit einem eigenen Kundenmanagement für viel genau Kunden. Das bedarf es aber. Wenn wir einfach euch, Mike, in eine große Fiegehalle geworfen hätten, dann wärt ihr vielleicht der Letzte unter vielen Kunden gewesen. Und dann sind Anrufzeiten eben sehr lang und so weiter. Und dann wird man euch ja auch nicht gerecht. So, dann sagt ihr auch, dann gehe ich lieber zu einem Logistikdienstleister, der vielleicht eine Nummer kleiner ist. Und ich glaube, mit dieser Kombination aus Erfahrung und eben diesem Plug-and-Play-Ansatz haben wir dann ein ganz spannendes Produkt geschaffen.
Mike und Patrick, was waren denn das für Fragen, wo ihr euch so verstanden gefühlt hättet von Julius?
Naja, also man hat ja auch gewisse Ängste, die mit einer Auslagerung einhergehen. Ja, man vertraut diesem Unternehmen das Herz unseres Unternehmens ein Stück weit an, das ist letztendlich unser ganzes Hab und Gut, neben den Mitarbeitern, vertraut man an. Und für uns ist entscheidend, können wir weiter verkaufen? Ja, also jeder Tag, der vergeht, in dem wir nicht versandfähig sind, ist für uns schlecht, ist für die Kunden schlecht, ist im Gesamtkonstrukt einfach nicht überwindbar. Und deswegen brauchten wir eine schnelle, unkomplizierte Lösung. Und letztendlich auch das Thema Vertrauen, was damit einhergeht, das ist zumindest schon mal ein wesentlicher Faktor gewesen. Dann haben wir Produkte, die zwar nicht in so einer großen Vielfalt wie ein Fashion-Unternehmen beispielsweise vorhanden sind, aber nichtsdestotrotz gibt es da mehrere Kombinationsmöglichkeiten, wie sie zu versenden sind. Wir haben auch die Herausforderung, dass nicht eben unbedingt immer alles in ein Paket passt, sondern das aufgeteilt werden muss in unterschiedliche Verpackungseinheiten und das alles dann gesammelt und vernünftig dann zum Endkunden zu bewegen und das auch in einer sehr schnellen Geschwindigkeit, das ist so das oberste Credo gewesen.
Ja, wir hatten halt, die Komponenten sind halt nicht nur einfach ein paar Schuhe jetzt auf Deutsch gesagt, sondern die setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen. Und da hatten einige Partner schon Probleme mit, also von den potenziellen Partnern. Und dann haben wir halt auch etwas mehr Gewicht teilweise, bis zu 12 Kilo hoch und von den Abmaßen halt etwas größer. Das stellte dann einige auch vor Herausforderungen. Und ich denke, so hat nachher jeder seine individuellen Herausforderungen, die dann auch der zukünftige Logistikpartner zu lösen hat. So, und ich glaube aber, das ist wirklich sehr, sehr individuell nachher.
Der größte Stolperstein, muss man auch sagen, ist letztendlich auch immer das ERP-System, das Warenwirtschaftssystem, was man selber hat. Ja. Und je kleiner der Logistikpartner ist, umso weniger Verständnis hat er eventuell für die Lösung, die wir hatten. Ja, also das System, was wir nutzen, da haben schon einige gesagt, das kennen wir nicht. Da haben wir noch nie mit zusammengearbeitet. Wir wissen gar nicht, wie wir euch da anbinden sollen.
Oder ist extrem teuer, weil extremer Programmieraufwand. Und es gibt natürlich auch einige Versanddienstleister, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, die mit Versandunternehmen zusammenarbeiten, wo ich sage, nein, mit dem möchte ich nicht zusammenarbeiten, weil ich weiß, die Zustellrate ist schlecht, die Postzustellung oder wer auch immer, die laufen weg, bevor sie klingeln. Und dann hat der Kunde nur einen Zettel drin, Zustellung war erfolglos oder sowas. Und das war mir halt auch wichtig, dass ich da nicht, also dass ich da den habe, mit dem wir jetzt auch bis dahin zusammengearbeitet haben, mit dem wir auch sehr zufrieden sind. Und das war bei viel Genauheit auch gegeben.
Kommen wir nochmal zu dem Punkt, an dem ihr wusstet, viel genau, das wird unser Partner. Wie muss man sich dann die Situation vorstellen? Es gab gewisse Bedingungen, nehme ich an, die auch ihr zu erfüllen hattet. Ihr müsst euch zusammengesetzt haben in vielen Meetings, so stelle ich mir das vor. Es gab vielleicht Excel-Tabellen, die ausgetauscht wurden. Wie war der Start eurer Zusammenarbeit?
Dazu will ich nur ganz kurz sagen, also wenn man selber das Lager und den Versand aufgebaut hat und weiß, irgendwann sind die Hallen leer, dann ist das schon ein merkwürdiges Gefühl. So, aufgrund dessen habe ich die meiste Arbeit den operativen Teil dem Patrick gegeben.
Es war auch ein Lernprozess. Also tatsächlich sich dann auch mal vor Augen zu führen, dezidiert zu planen, was wollen wir auf Monatssicht, auf Jahressicht, mit Wachstumsprognosen, sich klarzumachen, was verschicken wir eigentlich? Wie? In welcher Quantität? In welcher Qualität? Das war auf jeden Fall schon sehr, sehr, ja.
Und es gab ja schon einige Workshops, also wo alle mit involviert waren, sei es ERP-System, sei es das Lager. Letztlich waren alle, war es der Kundenservice, es waren alle mit in diesen Prozessen drin. Also da geht schon ein bisschen Arbeit drauf, wobei das recht schlank war, wie der Julius ja vorhin schon gesagt hat. Also vom Grundsatz her war das, ist das gut handelbar gewesen.
Also da muss ich wirklich auch eine Lanze brechen. Also die Zusammenarbeit, also bis dato, war immer wertschöpfend, wertschätzend und auch konstruktiv. Also in der Zusammenarbeit ein sehr, sehr enger Austausch. Also wir haben gerade in der Anfangsphase nahezu zu täglich gesprochen, wie wollen wir das machen, wie wollen wir das handeln. Dann auch mit dem Programmierungsteam, was nachher im Hintergrund war, da auch regelmäßigen Austausch gehabt, um unser System auch an das FIGE-System anzuknüpfen. Ja, das kostet ein bisschen Hirnschmalz und auch ein bisschen Manpower. Aber das hilft einem auch unwahrscheinlich in der Planung in die Zukunft und auch ein besseres Verständnis einfach für die gesamte Abwicklung zu bekommen.
Wie lange hat das gedauert denn, bis ihr wirklich am Start wart zusammen? Wie lange hat die Vorbereitungsphase gedauert?
Jetzt aus der Hüfte raus 3 Monate geschossen, oder Patrick? Von quasi, wir starten das Projekt bis Ware kommt bei uns an und wird vereinnahmt, so grob. Und das ist immer, das wollte ich noch ergänzen, wir sehen das Onboarding eigentlich in 2 Strömen. Das ist einmal natürlich der operative, physische Strom, den es vorzubereiten gilt. Also wann ist ein Unternehmen outsourcing-fähig? Das, was wir zum Beispiel mindestens brauchen, ist, dass auf jedem Artikel ein Barcode drauf ist, den wir scannen, weil wir scannen eben in der Kommissionierung und der Verpackung die Produkte. Das heißt, wir müssen irgendwie in der Lage auch sein, diesen Artikel zu scannen, um das ganze System gesteuert in der Logistik abwickeln zu können. Wir müssen klären, wie die Anlieferung erfolgen, was sollte idealerweise auf den Vollkartons draufstehen, damit man auch in der Vorbereitung vielleicht schon seine Lieferanten neu instruieren kann, dass neue Anlieferung vielleicht mehr Informationen oder andere Informationen auf den Kartons haben. Das mal auch durchsprechen, auch die Dimensionierung, damit wir nicht überrascht werden, dass da auf einmal 5 Sattelzüge kommen, sondern dass wir einigermaßen wissen, was da auf uns zukommt an der Physik. Und das zweite ist dann natürlich der systemische, technologische Arm. Da sprechen wir häufig gerade mit Viehgenau-Kunden über vermeintlich standardisierte Systeme, Shop-Systeme wie Shopware oder Shopify oder ERP-Systeme wie JTL oder Central, wo man eigentlich sagt, und das im Großen und Ganzen ist das natürlich auch so, standardisierte Systeme, gut dokumentierte Systeme. Der Teufel liegt im Detail. Man merkt dann eben im Projekt doch, dass manche Dokumentationen vielleicht outdated sind und dass natürlich auch jeder Kunde dann doch wieder seine Eigenheiten hat. Ne? Der eine nennt dann die verschiedenen Vertriebskanäle Channels, der nächste nennt sie Projekte und so weiter. Und da muss man dann eben schon gucken, dass man die Themen richtig zusammensteckt, so dass der Kunde möglichst wenig bei sich ändern muss. Und damit wir möglichst wenig bei uns ändern muss, ist dann in dieser Integrationsphase das wichtig, dass man sich mit Mappings beschäftigt und so. Und ich würde mal sagen, wenn jetzt ein Startup morgen anfängt und einen neuen Kanal aufbaut, dann kann man das innerhalb von 2 Tagen machen, die Anbindung. Wenn man jetzt mit einem gestandenen Unternehmen wie Swing to Sleep zusammenarbeitet, die natürlich auch in ihrer Struktur gewachsen ist, dann ist eben 3 Monate eher realistisch.
Ja, ich wollte gerade sagen, die Strukturen müssen ja auch zusammenwachsen. Also man hat die Systeme ja teilweise unterschiedlich aufgesetzt und dann muss man sich jetzt ja erstmal wie Zahnräder zusammenlaufen. Das muss man erstmal hinbekommen. Aber wollen wir nicht mal was ganz Wichtiges mitteilen, so als zwischendurch, dass die, die jetzt zuhören, jetzt auch mal aufwachen, weil das wäre, es gibt tatsächlich etwas, was ich denen einfach, eigentlich wollte ich es erst am Ende erzählen, aber vielleicht bleiben dann ja auch ein paar Zuhörer mehr dran, wenn sie wissen, jetzt kommt mal was ganz Spannendes, wo nämlich keiner rechnet und was keiner auf der Kette hat. Ich glaube, wollen wir das mal machen? Ja, okay. Weil es die Frage ist, die habt ihr nämlich gar nicht im Kopf. Und zwar ist es so, was würden wir als Tipp geben? Ja, es gibt so Dinge, die man überhaupt nicht weiß und wo man überhaupt nie drüber nachdenkt. Also ein ganz wichtiger Tipp, und die spielen nachher alle miteinander rein, das wird nachher auch jeder verstehen. Ganz wichtig ist, kauft euch einen ordentlichen Drucker für die Codes. Also arbeitet nicht wie wir fälschlicherweise mit einem Thermoscanner-Code, der zwar lesbar ist, ja, aber wenn er dann im LKW ist und ihr macht es im Sommer so wie wir und die Sonne scheint auf dem LKW, dann ist auf einmal der Strichcode nicht mehr zu lesen. Das heißt, die Ware ist nicht mehr bei euch, die Ware ist bei Fiege, aber Fiege weiß nicht, was sie bekommen haben. Ja, oder egal, wahrscheinlich welcher Versanddienstleister. Das heißt, dann ist Holland in Not. Und dann heißt es, ihr macht auf dem Shop, müsst ihr dann ein Banner machen, Lieferzeit verzögert sich und so weiter und so fort. Für alle Online-Marketer, Conversion-Rate rauscht in den Keller. Und vor lauter Action und Alarm muss man dann auch noch dran denken, oh, so Mist, es gibt jetzt auch Performance Max bei Google. Und wenn wir Artikel im Shop auf ausverkauft setzen, dann versucht Performance Max woanders Artikel zu finden, die es verkaufen könnte. Und der Algorithmus fängt an durchzudrehen. Und wenn dann nicht die Agentur oder man macht es selber, das nicht richtig auf der Kette hat, weil man viel zu tun hat, dann raucht halt viel Geld weg. Also es raucht einmal viel Geld weg, weil Google verdient dann sehr viel Geld. Eure Conversion-Rate geht in den Keller. Und auch Facebook-Werbung und dergleichen kann unter Umständen gegen die Wand laufen. Und je nachdem, wie weit fortgeschritten ist, unterhält man sich da halt nicht mehr über 1.000 Euro, sondern ein Vielfaches von dem. Also das ist halt etwas, was ich wirklich jedem ans Herz legen würde. Macht euch wirklich Gedanken darüber. Habt mehr Ware, habt sie ordentlich ausgezeichnet mit einem super guten Drucker. Und dann kann es reibungslos verlaufen. Wenn das dazwischen kommt, dann haut euch das richtig um die Ohren. Und fahrt vorher auf jeden Fall 4-5 Tage vorher die Anzeigen runter. Sagt den Kunden am besten schon vorher Bescheid, wie auch immer, auf Social Media oder per E-Mail, wie ihr das auch immer handhabt. Sagt ihm Bescheid, wir haben eine Shop-Umstellung vor uns. Es könnte zu Verzögerungen kommen, sodass die vorbereitet sind. Ja? Und das ist halt wirklich, wirklich wichtig. Das ist etwas, was wir nicht wussten, woher auch. Und das war dann nicht ganz so lustig.
Das klingt ja so, als gäbe es auch ganz viele Dinge, wenn man so ein kleines Unternehmen ist, woran man nicht denkt. Ist das vielleicht auch was ihr so als Service vielleicht schon mit anbietet oder in Zukunft mit anbieten könntet? So ein bisschen Dinge, die man beachten muss, so ein Waschzettel?
Nein, das gab es ja, aber die beiden Punkte standen da nicht drauf.
Genau. Also ich glaube, das ist genauso wie Mike sagt, das ist Erfahrungsschatz, den man sammelt. Ne? Also ich glaube, wir haben dann dem Setup von Fiegenau und auch in unserem Projekt natürlich auch viele Weisheiten geteilt, worauf wir achten sollten, damit wir gut starten. Aber jedes Projekt bringt einen weiter. Und deswegen finde ich es immer schön, auch über gar nicht mal logistische Themen mit unseren Kunden zu sprechen, weil wie ihr eure Online-Ads steuert, darüber haben wir ja im Projekt gar nicht gesteuert, weil das natürlich eigentlich gar nicht unser gemeinsames Projekt ist. Ne? Wir haben darüber gesprochen, wie wir die Zeit zwischen eurem Warenauszug und unserem Wareneingang, also von dem Punkt, wo ihr nicht mehr versendet, bis zu dem Punkt, wo wir versandfähig sind, weil wir können ja erst versenden, wenn die Ware im Bestand sind,
minimieren. Wäre ja auch mit Labels gut gelaufen.
Genau, wie wir das minimieren, aber dann, der Teufel steckt dann im Detail, hat man dran gedacht, Online-Ads runterzufahren, gehen wir sicher, dass die Ware, wenn sie bei uns ankommt, auch wirklich von uns schnell vereinbar ist, weil wenn wir viele Klärfälle im Wareneingang schon erzeugen, dann dauert es natürlich umso länger, bis die Ware wieder versandfähig ist und da lernt man, glaube ich, mit jedem Projekt aus. Und genau, wir haben schon einen Waschzettel. Der Waschzettel wird natürlich nur länger und hilft dann aber natürlich, weil wir machen so ein Projekt öfter als unsere Kunden in der Regel, hoffentlich für die Kunden. Deswegen ja, wird der Waschzettel länger.
Haltet dann die Leine zu euren Lieferanten sehr, sehr kurz und lasst euch bitte, lasst euch bitte bestätigen, das, was man selber sich wünscht. Ich denke an das Thema, ob das jetzt, ob wir über Europaletten reden, ob die richtige Kennzeichnung an der Ware, wie die Order an Fiege erfolgt, also mit dem zeitlichen Vorlauf, dann und dann kommt was an. Das haben wir leider auch erlebt, dass wir gesagt haben, so und so hätten wir das gerne, und haben dann leider aber anderes erlebt. Und das hat dann wirklich auch zu Komplikationen geführt. Also holt euch das ab, dass es so gemacht wird, wie wir es wollen, also wie man selber es will und auch wie Fiege es gerne hätte, dann ist auch ein reibungsloser Ablauf garantiert.
Ich glaube, ein wesentlicher Faktor in dem ganzen Zusammenspiel ist ja die Kommunikation. Das konnte man jetzt sehr deutlich auch schon raushören. Also die Fragen, die ihr, Mike und Patrick, anfangs gestellt habt, ihr wolltet euch verstanden fühlen vom Dienstleister. Ich würde jetzt zwei Fragen da nochmal anschließen wollen. Einmal an dich, Julius. Wie oft ist es denn eigentlich auch der Fall, dass der Kunde gar nicht so genau kommunizieren kann, was er braucht? Also wie konkret sind die Bedürfnisse des Kunden oft formuliert? Ich stelle mir vor, man braucht da ja auch Ansprechpartner, die genau wissen, wo sie stehen und wo sie hinwollen. Das wäre das eine. Und das andere dann, wie oft oder wie intensiv ist eigentlich eure Kommunikation heute? Also tauscht ihr euch im Wochenrhythmus, im Monatsrhythmus täglich aus? Wie ist denn da das Zusammenspiel zwischen euch?
Also zur ersten Frage, das variiert tatsächlich sehr stark, wie viele Fragen auch ein Kunde hat. Gerade wenn wir mit Startups sprechen, die wirklich gerade starten, ein Startup gründet sich ja in der Regel nicht aus der Logistik heraus, sondern man hat eine Produktidee, man sieht irgendwo einen Markt, baut dieses Produkt auf und möchte idealerweise von Anfang an einen sehr arbeitsintensiven Teil seiner Wertschöpfungskette, nämlich die Logistik, auslagern zu einem Partner, der einem eine gewisse Skalierbarkeit auch garantiert. Da merken wir manchmal, dass die von Anfang an gar keine Ahnung haben. Und das fängt dann an mit, was muss eigentlich aufs Produkt drauf, was darf nicht auf Produkt drauf, was muss auf dem Masterkarton drauf, was sollte nicht auf dem Masterkarton drauf, welche Maße sollten wir einhalten, wo, was nimmt vielleicht auch gerade bei größeren Gütern, was nimmt zum Beispiel der Carrier auch nicht mehr mit. Es gibt ja dann auch Unterschiede, internationaler Versand und nationaler Versand. Beim internationalen Versand sagen die Carrier auch über manchen, ab manchem Volumina und Gurtmaßen, das nehmen wir jetzt nicht mehr mit. Das heißt, da gibt es ganz viel. Die erfahreneren Kunden, die kennen häufig die Antworten schon. Wie wir damit umgehen, ist eben, dass wir versuchen mit unseren Dokumentationen und eben in den Gesprächen, und wir haben da eben, wie gesagt, ein relativ klares Preis- und Leistungsverzeichnis, wo ziemlich genau drinsteht, was wir tun und was wir nicht tun. Und das ist auch wichtig, in so einem Plug-and-Play-Ansatz eben da klarzumachen, was eben nicht geht, weil wenn der Kunde dann morgen uns Tiefkühlware anliefert, dann haben wir vielleicht ein Problem, weil wir haben dann am Standort nicht die Prozesse dafür und auch nicht die Kühleinheiten dafür. Dann ist es gut eben zu sagen, guck mal, aber das hatten wir hier stehen, und so versuchen wir ja in unserem Prozess schon frühestmöglich dem Kunden ganz viel Klarheit zu geben, was wir auch von ihm erwarten. Weil natürlich wollen wir ihm viel Arbeit abnehmen, aber an seine Produkte können wir nicht rangehen, und trotzdem ist es wichtig, ihm da mitzugeben, was er machen muss, damit er überhaupt outsourcingfähig ist. Und das hilft ihm, glaube ich, selbst wenn er dann nach ein paar Jahren sagt, ich will jetzt nicht mehr mit Fiege arbeiten, sind das, glaube ich, nicht Sachen, die Fiege-spezifisch sind, sondern die einfach helfen, eine ordentliche Logistik abzuwickeln. Das dazu. Jetzt zu deiner zweiten Frage, wie der aktuelle Austausch ist. Ich würde es mal zweiteilen. Den Austausch aus dem operativen Tagesgeschäft regeln wir auf Ticketbasis, und der ist mal mehr, mal weniger relativ gering, und der geht auch immer an die richtigen Stellen. Das heißt, wenn eine neue Warenanlieferung von Swing to Sleep kommt und wir haben da einen Klärfall, beispielsweise der Lieferant hatte sich gar nicht angemeldet oder uns fehlt der systemische Avis dazu oder es gab eine Übermenge in der Anlieferung, dann machen wir ein Ticket auf. Das passiert dann direkt im Lager und das geht direkt an den Kunden, und der Kunde sieht es direkt und kann uns daraufhin Feedback geben. Das heißt, da versuchen wir möglichst direkt über dieses Ticketsystem zu arbeiten. Das ist tatsächlich also relativ gering, würde ich sagen. Und dann haben wir jetzt, und das zieht sich so ein bisschen aus dem Projekt, weil nach dem Projekt ist vor dem Projekt, und Swing to Sleep plant eben ja auch schon wieder neue Themen, sind wir schon, Patrick, ich würde sagen, einmal die Woche oder so, auf jeden Fall gerade im Austausch, um über neue Themen zu sprechen, die entweder noch Nachklappthemen sind aus dem alten Geschäft, um wirklich die Prozesse auch vollends in den Schwung gebracht zu haben, oder eben neue Wachstumsprojekte.
Was sind denn so Themen, die euch denn im operativen Geschäft beschäftigen? Was sind so Probleme, die halt immer mal wieder auftauchen?
für uns tatsächlich am meisten Klärfälle im Wareneingang, weil wenn wir es erstmal drin haben, dann sind wir mehr oder weniger auf uns gestellt und dann sollten wir auch in der Lage sein, das Ganze gut zu handeln. Also je sauberer der Wareneingang ist, je sauberer die Lieferanten sind, desto weniger Klärfälle haben wir im Wareneingang. Dann im Warenausgang kann es natürlich mal vorkommen, dass wir zum Beispiel Aufträge bekommen, zu denen wir gar keinen Bestand haben. Dann sollten wir eben auch Rücksprache mit unseren Kunden, um zu verstehen, ist vielleicht Ware noch im Zulauf oder ist da vermeintlich ein Auftrag angelegt worden, zu dem wir auch in zeitnah keinen Bestand bekommen können. Dann geht es natürlich darum, auch das direkt mit dem Kunden zu kommunizieren, damit er seinen Endkunden informieren kann, dass diese Bestellung so nicht fulfillbar ist und ob der Kunde vielleicht etwas anderes bestellen möchte. Das sind eigentlich so die im Tagesgeschäft, würde ich sagen, die Hauptthemen. Weil alles andere dahinter, Mitarbeitersteuerung, wichtig ist natürlich, dass man sich austauscht über Forecasts, über Prognosen, über die nächsten Wochen. Was plant ihr? Also wenn dort Marketingaktionen geplant werden, dann ist es natürlich gut für uns, das zu wissen, damit wir unsere Personalplanung entsprechend anpassen können. Aber das bringen wir mehr und mehr in einen Routinemodus, dass wir einfach wissen, wir kriegen jede Woche von unseren Kunden einen Forecast. Den Forecast können wir dann eben aggregiert auf unsere Personalplanung legen, um sicherzustellen, dass wir alle Kunden auch mit dem versprochenen Service-Level zufriedenstellen.
Man muss auch ganz ehrlich sagen, man testet ja vorher. Man testet gewisse Order in unterschiedlichen Ausprägungen. Aber Live-Betrieb ist dann doch was anderes, muss man ehrlicherweise einfach mal sagen. Und dann ist es auch ein Stück weit eine Blackbox. Eine Blackbox zwischen System hier im Hause und System Fiege. Und in welchem Nirvana manchmal Dinge auf dem Weg von uns dorthin verschwinden oder aus irgendwelchen Gründen sich verändern, das ist natürlich gerade in der Anfangsphase, liegt das in der Natur der Sache. Und da ist eben schnelles Handeln gefragt. Und das finde ich, muss ich ehrlich sagen, für mich am wichtigsten, dass wir da immer schnell im Austausch sind und zu analysieren, warum ist das so? Ne? Also weil oftmals natürlich auch durch Eingriff von Menschenhand Dinge da passieren, aber schlussendlich Probleme kommen, das ist okay, muss nicht sein, aber ist okay. Viel wichtiger ist, dass man diese dann zeitnah kundenorientiert dann auch lösen kann.
Ja. Das muss der Anspruch auch von einem Logistikdienstleister sein, ne? Weil Probleme hat man ja auch, wenn man selber die Logistik macht. Also alles die Fehler, die wir theoretisch machen können und die Probleme im Wareneingang, hat man auch, wenn man den Wareneingang selber managt. Nur man ist vielleicht schneller am Lieferanten dran, man kann schneller auf die Themen reagieren. Dann ist es eben genauso, wie Patrick sagt, gerade zu Beginn der direkte Austausch wichtig, weil man dann einfach ein dazwischen hat, bei dem man nicht mehr eben ins Lager 2 Etagen runtergehen kann, sondern das Lager ist im Zweifel irgendwie 4 Stunden entfernt und man kann jetzt auch nicht wegen jedem Klärfall natürlich sich ins Auto setzen und dahin fahren. Deswegen ist da die Geschwindigkeit dann wichtig.
Ich muss dazu sagen, ich habe es Julius angedroht, ihm einen Molotow-Cocktail ins Büro zu werfen, das war O-Ton, aber dieser Vorfall ist noch nicht passiert, also von daher, so weit ist es nicht gekommen, dass das notwendig wurde.
Schöne Anekdote, weil es zeigt den Respekt und vielleicht auch in gewissem Maße die Angst, die ein Händler hat, wenn er seine Logistik aus der Hand gibt. Ne? Und ihr habt gesagt, ihr gebt eure Ware aus der Hand, wenn da was bei schief läuft oder wenn wir irgendwie einen Shutdown bei uns im Lager haben und da für ein paar Wochen keine Pakete rausgehen, dann habt ihr ein richtiges Problem. So, deswegen ist dieser Respekt, auch gerade bei der Erstauslagerung, sich an einen Dienstleister zu wenden, glaube ich, sehr hoch. Und das war dann in unserem offenen Verhältnis, was wir haben, mündete darin, dass mir Molotow-Cocktails angedroht wurden, die Gott sei Dank nie fliegen mussten. Aber ich habe das wahrgenommen als eben den Respekt, den ein Kunde hat, wenn er wirklich diesen Schritt geht und dann nicht bei Vertragsunterzeichnung, sondern wirklich morgen geht hier das letzte Paket bei Swing to Sleep aus dem Lager und ab übermorgen soll die Ware vereinnahmt werden und jetzt beginnt die Crunch-Time.
Also es ist sehr schön, dass es zu dieser Eskalation nicht gekommen ist und wir uns heute hier zusammen so schön unterhalten konnten.
Ja.
Vielen Dank für dieses Gespräch. Das hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben ganz viele Fragen klären können und vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin auch ein paar wichtige Impulse mit auf den Weg geben können. Danke für eure Zeit.
Sehr gerne.
Danke euch, sehr gerne.
Viel Erfolg weiterhin.
Danke, danke. Viel Spaß weiterhin.
Bis bald.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.